Deutschlandfunk Kultur Rang 1.
Menschen, die ständig überwacht und unterdrückt werden, ein Leben im totalitären System. Davon handelt der meistgelesene Science-Fiction-Roman der Weltliteratur 1984. Entstanden ist George Orwells düstere Zukunftsvision unter dem Eindruck von Stalinismus und deutschem Nationalsozialismus. 70 Jahre nach Erscheinen des Buches, nach NSA-Abhörskandalen und dem Vormarsch von nationalistisch orientierten Regimes weltweit, erscheint Orwells Fiktion aktueller denn je. Vor einigen Jahren kehrte das Buch zurück auf die Bestseller. Wie aber könnte dieses Szenario im digitalen Zeitalter aussehen? Das hat der Regisseur Mirko Borscht an der Bürgerbühne Dresden 18 Jugendliche gefragt und daraus einen Theaterabend entwickelt. Heute Abend gibt es die Uraufführung von 2084, ein digitales Diktaturmanöver. Vorher aber ist Mirko Borscht für uns im Studio. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Borscht, das, was bei Orwell noch die Gedankenpolizei war, die Kontrolle durch Televisor oder Hörschirm, das erledigen wir ja inzwischen selbst, indem wir unsere Daten permanent großen Firmen zur Verfügung stellen.
Ja.
Längst kennen uns Facebook-Algorithmen wesentlich besser als unsere besten Freunde. Sind es genau diese Auswirkungen des digitalen Zeitalters, um die Sie jetzt Orwells Dystopie erweitern?
Ziemlich genau das. Also das ist eigentlich die Ausgangsfrage, die wir uns gestellt haben mit den Jugendlichen, vor allem sich damit beschäftigt hat, wie real ist denn eigentlich die Dystopie von George Orwell oder leben wir nicht längst schon in dieser Dystopie? Also ist die Angst vor einer sogenannten Überwachung eigentlich einem Alltag gewichen und wir haben gar keine Angst mehr davor. Und das ist gerade bei der jüngeren Generation tatsächlich so, dass es entweder kaum noch ein Bewusstsein dafür gibt oder gesagt wird, naja, weißt du, ich komme da sowieso nicht raus, die wissen das sowieso und ich habe ja nichts zu verbergen. Und man merkt gar nicht, wie viel Zusatzinformationen man den vermeintlichen Informationen, die man bewusst abgibt, eigentlich auch noch mitliefert. Und das war eigentlich unser Ausgangspunkt.
Und gibt es gar kein kritisches Bewusstsein der Jugendlichen?
Naja, es gibt so ein bisschen ein oberflächlich kritisches Bewusstsein. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel und das ist vielleicht auch gleich eine Überleitung zu einem anderen Thema, was bei George Orwell vorkommt, das sogenannte Zwiedenk. Weiß ich, man geht zu Fridays for Future und unterhält sich darüber, wie der letzte Urlaub in Australien war und hat eigentlich gar kein Bewusstsein dafür, dass man eigentlich gegen etwas demonstriert, was man gerade selber verursacht hat.
Oder schreibt die Plakate auf Amazon-Kartons.
Exakt.
Die zentrale Figur des Romans Winston Smith bei George Orwell, da soll er getötet werden, weil er durchschaut, wie der herrschende Staat funktioniert und nach Gehirnwäsche und Folter erwartet er dann seine Hinrichtung als systemkonformer Bürger. Was erlebt denn Winston Smith 100 Jahre später?
Unser Winston Smith erlebt vor allem einen Grad an Verführung und wir wollten eigentlich relativ bewusst eine Frage eigentlich mehr in den Raum stellen, als dass wir sozusagen eine Wertung der Zukunft vornehmen. Ist vielleicht die Möglichkeit da, dass Technik uns auch bestimmte Konflikte, die wir nicht lösen können, abnehmen? Also eigentlich auch die Frage, ist das vielleicht auch eine Zukunft, die durchaus lohnenswert ist zu durchdenken und was müsste man eigentlich dafür tun? Also es ist ein bisschen die Option, ist die Übernahme von Technik, auch intelligenter Technik, vielleicht sogar eine Option, die uns den Arsch retten kann?
Also das heißt, Sie versuchen auch ein bisschen Hoffnung aufzuzeigen?
Absolut. Also ja, absolut. Aber es liegt natürlich auch ein bisschen im Auge des Betrachters, weil wir versuchen eigentlich unsere Zuschauer natürlich zu verführen, aber nicht zu lenken. Also eigentlich darauf abzuzielen, dass es am Ende des Stücks eine tatsächliche Auseinandersetzung gibt. Und wir haben jetzt so in den letzten Tagen, da wir relativ viel mit dem Publikum arbeiten, jetzt nicht in einer klassischen Interaktion, sondern es gibt Situationen, wo man nicht in der klassischen Theateraufteilung ist, das heißt, man sitzt safe im Zuschauerraum und betrachtet die Bühne, sondern es gibt auch Situationen, wo die Schauspieler unter den Leuten spielen oder auch das Prinzip mal verkehrt wird, man eigentlich nicht weiß, wer guckt gerade auf wen, dass man die Frage im Verlauf des Stücks sich hoffentlich neu stellt und auch unterschiedlich bewerten kann und es natürlich auch einfach damit zu tun hat, wie interpretiere ich die Dinge, die ich dort sehe, weil es auch viele Vorgänge, gerade technisch maschinelle Vorgänge gibt, die ich als Mensch eigentlich gar nicht mehr begreifen und verstehen kann. Dementsprechend interpretiere ich sie oft auch falsch.
Das heißt, Sie versuchen auch so Vorgänge wie Manipulation direkt erlebbar zu machen?
Ja.
Weil ich erinnere mich an Theaterabende, da wurden die Smartphones der Zuschauer zum Beispiel gehackt und dann waren die plötzlich ganz irritiert, die Zuschauer, was da für intime Daten plötzlich zusammengetragen werden konnten. Mhm. Also sowas gibt es dann aber nicht.
Nee, diese Art von Manipulation nicht, sondern tatsächlich eher auf der sinnlichen Ebene. Also dass man sich eigentlich vermeintlich wohlfühlt oder denkt, ja, ich habe das jetzt verstanden, und man plötzlich merkt, die Konsequenz dessen, was ich glaubte, gerade verstanden zu haben, ist eine ganz andere. Woran liegt das? War ich jetzt unaufmerksam? Habe ich ein Angebot anders interpretiert? Und wir versuchen es eigentlich immer auch zu überführen auf Methoden, mit denen wir in der Gegenwart zu tun haben. Also Stichworte wie Werbung oder wie sinnentleert sind bestimmte Formulierungen, die wir benutzen, nicht nur in der Werbung, sondern auch im alltäglichen Leben oder im Sinne von politischen Slogans. Also was ist eigentlich die Maschinerie in unserer Gesellschaftsstruktur, die die Dinge tatsächlich ins Bewegen bringt? Und wir versuchen das aber eigentlich nicht so kompliziert zu machen, sondern eigentlich immer sinnlich erfahrbar, dass ich mich einerseits wohlfühle und gleichzeitig aber merke, ist das denn eigentlich etwas, was ich gut finde oder interessant? Also, dass man abgelenkt wird und plötzlich denkt, man hat eigentlich etwas verpasst oder man hat einen bestimmten Link gerade nicht verstanden. Also es ist eher mit einer Atmosphäre oder mit dem Verschleiern von konkreten Vorgängen zu tun, die mich in die Situation bringen, dass ich plötzlich nicht mehr weiß, wie bin ich eigentlich hier gelandet.
Ja, Abend heißt 2084. Es gibt aber auch einen Roman, der so heißt, von Boualem Sansal. Mhm. Da hat er diese Idee von George Orwell weiterentwickelt. Da geht es aber nicht mehr um den totalitären Staat im Sinne Stalins, sondern da geht es um eine islamische Diktatur namens Abistan, also eine Gesellschaft nach dem globalen Heiligen Krieg. Spielt dieser Roman auch irgendeine Rolle bei Ihnen?
Nee, nicht wirklich. Also wir haben eigentlich, als wir angefangen haben, dieses Projekt zu entwickeln, sehr versucht, sozusagen mit den Leuten, mit denen wir konkret tatsächlich arbeiten, Stoffe zu entwickeln, die mit ihnen was zu tun haben. Und insofern hat sich das vielmehr mit dem Phänomen beschäftigt, wie unbewusst überwacht bin ich die ganze Zeit, was glaube ich an Informationen abzugeben und welche kommen tatsächlich an, und dann so ganz simple psychologische Muster, also wie selbstverständlich wir uns eigentlich in Widersprüchen arrangieren. Also dass wir glauben, vermeintlich das Gute zu tun, aber eigentlich permanent Schaden anrichten, uns aber dabei gut fühlen, weil wir es schaffen zu ignorieren. Also das ist eigentlich eher die Fragestellung, wo sind wir in Westeuropa, konkret in Deutschland, und weniger danach zu suchen, wo droht uns eine Gefahr von außerhalb. Weil das, finde ich, ist ziemlich oft gerade im Zusammenhang mit 1984 von George Orwell auch eine wunderschöne Steilvorlage, immer zu sagen, wir werden von anderen bedroht. Da kann man immer sehr schön ignorieren, wie viel Scheiße wir selber bauen.
Das sagt Mirko Borscht. Er inszeniert gerade in Dresden eine Zukunftsvision, 2084, ein digitales Diktaturmanöver. Herr Borscht, es ist nicht das erste Mal, dass Sie mit jugendlichen Laien arbeiten. Sie sind ja überhaupt eigentlich über so eine Arbeit zum Theater gekommen, aus Versehen, wie Sie mal gesagt haben, durch ein Senatsförderprogramm für schwer vermittelbare Jugendliche. Und in der Folge dessen entstand dann der Film Combat 16, ein Film über Jugendliche, die in die rechtsextreme Szene abdriften, auch gespielt von Laien. Über diesen Film dann wiederum hat das Theater Halle Sie dann eingeladen für ein Projekt mit Problemjugendlichen. Jetzt zieht sich das ja offenbar wie so ein Faden durch Ihre Arbeit auch wenn Sie ganz andere klassische Theatersachen machen. Was ist das Interessante an der Arbeit mit Jugendlichen?
Ich glaube, das Interessanteste an der Arbeit mit Jugendlichen ist vor allem erstmal, dass sie nicht die handwerklichen Fähigkeiten eines Schauspielers haben. Das heißt, es ist eine völlig andere Art zu arbeiten. Man arbeitet nicht daran, dass man eine Figur hat, die man schon grundsätzlich als Idee hat und entwickelt die dann mit dem Schauspieler weiter, sondern man muss das Prinzip umdrehen. Man muss eigentlich gucken, was bringt jemand mit, was ist das Besondere. Oft gibt es ja auch gar kein Bewusstsein dafür, oder besonders interessant finde ich es eigentlich auch mit Jugendlichen zu arbeiten, die jetzt nicht unbedingt auf eine Bühne wollen, die aber eigentlich, ich nenne es mal, bühnenuntaugliche Voraussetzungen haben. Also jemand kann nicht wirklich gut sprechen oder jemand ist eigentlich lieber im Hintergrund, sind Leute, die mich eigentlich auf einer Bühne oft viel mehr interessieren als, sag ich mal, so die klassischen Rampensäue. Und diese Art von Auseinandersetzung oder das Beobachten oder auch das Benutzen von Dingen, die im Alltag wie auch im, sag ich mal, Kulturbetrieb vermeintlich untauglich sind, finde ich in der Wechselwirkung auch mit den Themen, mit denen man arbeitet, extrem interessant, weil man gezwungen ist, sich nicht klug theoretisch damit auseinanderzusetzen, sondern man muss wirklich echt sein. Also man schafft es, speziell Jugendliche, die jetzt nicht von sich aus schon sagen, oh, das interessiert mich, ich will mal Schauspieler werden, sondern die erstmal sagen, naja, Theater ist vielleicht ist nicht so mein Ding. Man muss einen Zugang schaffen und man ist eigentlich selber latent gefordert und man kann sich nicht rausschummeln. Also man kann nicht blenden, man kann nicht eine kluge Referenz von einem Buch einfach aufblättern und sagen, dieser Satz ist so klug, das ist toll, wenn du den sagst. Und dann arbeitet man und seziert den, was manchmal ein Vorgang in der Auseinandersetzung mit Schauspielern sein kann, sondern man muss jederzeit das selber tragen und beweisen können. Und diese Art von Prüfstand finde ich eigentlich das Interessante, besonders auch, dass die Ergebnisse oft nicht das sind, was man erwartet, beziehungsweise es Ausdrucksformen gibt, die man gerade in so einem Medium wie Theater plötzlich nochmal neu erfahren kann. Also sprich, um es konkret zu machen, Sprache wird plötzlich etwas, was nicht mehr das zentrale führende Element ist, sondern man muss andere Mittel finden, das sichtbar zu machen, was die vermeintlichen Laienschauspieler so besonders macht oder auch wertvoll dafür macht. Und es gibt natürlich immer einen Punkt, dass man ja, sich auf eine Art persönlich füreinander interessieren muss. Es ist eine Art von gegenseitigem Benutzen oder auch Ausnutzen. Und diese Art der Arbeit auch in Verbindung mit einem Ergebnis, von dem man im Vorfeld noch nicht weiß, wo landet man, finde ich einfach eine ziemlich tolle Herausforderung.
Sie haben mal gesagt, dass Sie Menschen erreichen wollen, die sich sonst nicht viel mit Theater und Philosophie auseinandersetzen. Und jetzt eben haben Sie auch schon in Bezug auf Ihre Arbeit, die aktuelle Arbeit, gesagt, Sie wollen, dass das sinnlich erfahrbar wird und nicht so kompliziert. Ist denn dann auch die Arbeit mit Jugendlichen und die Ergebnisse davon etwas, womit Sie dann auch nochmal ein anderes Publikum erreichen?
Das wäre schön, beziehungsweise am schönsten wäre es natürlich, wenn man auch plötzlich Sehgewohnheiten, sag ich mal, eines Theatergängers, der Theater liebt, der vielleicht auch die Arbeit an klassischen Stoffen liebt, plötzlich erweitern kann in dem, was man erfährt. Also natürlich hat es immer ein Risiko, weil wie alle unsere Kulturbetriebe, man bezahlt für etwas und möchte etwas Bestimmtes kriegen. Also auch diese Art von, ich werde bedient oder diese Neugier, was erfahre ich, verschwindet ja oft in vielen Bereichen. Und insofern ist es eigentlich in beide Richtungen. Also mich interessiert natürlich, Leute zu verführen, die noch keinen Zugang zum Theater gehabt haben, als eines der letzten Refugien, wo man nicht ergebnisorientiert auf maximale Zuschauerzahlen abzielen muss. Und gleichzeitig andersrum, wenn man plötzlich sagt, oh, stimmt, auch das ist Theater. Oder Elemente zu benutzen, von denen man sagt, oh Gott, das ist so trivial, das ist so albern, das hat nichts mit Hochkultur zu tun. Also gerade diese Mischung, sage ich mal, von Dingen, die sich normalerweise nicht berühren.
Das sagt Regisseur Mirko Borscht. Wir haben vor dieser Sendung miteinander gesprochen. Heute Abend wird sein Bürgerbühnenprojekt 2084, ein digitales Diktaturmanöver, am Staatsschauspiel Dresden uraufgeführt. Und die nächsten Vorstellungen gibt es dann am kommenden Dienstag und wieder im Januar.